Für euch ist jetzt eine Woche vergangen. Für uns sind jetzt ungefähr 5 Minuten vergangen,
Ja.
in denen wir darüber diskutiert haben, wann wir die nächsten Folgen aufnehmen können, wann wir es zeitlich schaffen. Wir haben es ja bis jetzt, waren wir sehr konsistent und haben wirklich jede Woche eine neue Folge rausgebracht. Aber jetzt mussten wir tatsächlich mal kurz so ein bisschen die Kalender aufschlagen und schauen, wie wir das mit der Arbeit geregelt bekommen. Das Größere ist ja immer das Schneiden, das Tiffy netterweise übernimmt. Und das war jetzt gar nicht so leicht. Also wir haben auf jeden Fall schon mal jetzt das Kapitel 8, machen wir heute fertig. Wir hoffen, dass wir dann Kapitel 9 und 10 auch weiterhin unseren Wochenrhythmus beibehalten können. Sollen wir jetzt mal vorsichtig optimistisch sagen,
ja,
müssten
wir schauen's einfach.
Wir ja, hinbekommen.
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.
Da jetzt für die Leute eine Woche vergangen ist, sollen wir einmal kurz sagen, was im ersten Teil passiert ist. Das ist ja relativ kurz. Möchtest du das übernehmen, Tiffy?
Ja, bis jetzt ist tatsächlich ja gar nicht viel passiert. Vee und Dane sind auf dem Weg zum Frühstücksdienst. Die treffen sich ja immer vorher ein bisschen, haben Tara und Viennen erwischt. Ja, und Dane wollte mal wieder, also war wieder sehr beschützerisch unterwegs. Also sie soll sich von Jack Barlow fernhalten. Und er hätte immer noch gern, dass sie zu den Schriftgelehrten geht. Also es war so ein typischer Dane-Tag, hätte ich jetzt mal gesagt.
Genau. Ein bisschen Dane am frühen Morgen.
Genau. Und
vertreibt
wir,
nicht alle Sorgen.
Nein, definitiv nicht. Violet ist jetzt beim Frühstücksdienst und hat ihre Gifte dabei, also in dem Fall die fein zerriebenen Bären und muss jetzt diese über Oren Seifarts Rührei streuen.
Genau. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, was der frühstückt.
Ja.
Eigentlich ganz nett, dass die da morgens Rührei bekommen. Kulinarisch
Kochen
geht da
Eiweiß.
Auf jeden Fall was. Ja. Und wir starten eigentlich mit deiner Lieblingsrubrik jetzt weiter im Kapitel. Wir sind nämlich im Unterricht. Und zwar diesmal nicht in Gefechtskunde oder im Sparring, sondern wir starten in Drachenkunde bei Professor Kaori. Und ich habe wieder meines Amtes gewaltet und habe versucht rauszufinden, was ich rausfinden kann. Von ihm gibt es auch keinen Vornamen, stand jetzt. War das nicht auch bei Devera und Emeterio so? Ach, diese Professoren, dass die alle einfach ihre Vornamen nicht angeben. Ärgerlich. Er hat den Rang eines Colonels, ist also auf einer Stufe mit Atis,
sehr,
mit
sehr
Colonel Atis. Ja, ist ein sehr, sehr hohes Tier. Und Nolan war doch auch Colonel, da waren wir doch noch überrascht beide. Seine Siegelkraft sind Illusionen, also er kann, was er in seinem Kopf hat, kann er nach außen projizieren. Ich finde es aber wichtig zu erwähnen, dass es wirklich darauf beschränkt ist, auf Dinge, die er selbst schon mal gesehen hat.
Ja, er kann jetzt nicht aufgrund einer Beschreibung etwas projizieren.
Genau, er hat braune Augen, immer wichtig, das zu erwähnen. Und sein Drache ist Smart. Auch hier habe ich dir wieder die Übersetzung rausgesucht. Du bist zwar ein bisschen müde, aber möchtest du trotzdem einmal raten, was es übersetzt heißt?
Bild, Illusion?
Nein.
Nein, weiß ich nicht.
Kontrolle, Disziplin oder Autorität heißt es übersetzt.
Passt auch gut.
Passt auch gut zu ihm. Und er hat ein Buch auf jeden Fall veröffentlicht, das wir kennen, nämlich Colonel Kaori's Field Guide to Dragonkind.
Genau.
Sein Wissen hat er auf alle möglichen Arten an den Mann gebracht, als Professor und als Buch. Er hat auch schon Violet geholfen mit seiner Siegelkraft, ein bisschen unbewusst. Das kommt direkt ganz am Anfang. Sie hat nämlich dank ihm rausgefunden, wie Oren Seifert aussieht. Sie hat ja dank Brennans Tipp im Tagebuch, konnte sie herausfinden, wer ihr erster Gegner ist. Aber bei diesen ganzen Kadetten, die es ja im ersten Jahr gibt, es sind ja immer noch über 200, die aktuell leben, zumindest laut unserer Schätzung,
ja.
Da rauszufinden, wer Oren Seifert ist, war schwer. Und sie hat dann einfach Professor Kaori angehauen und hat ihn danach gefragt. Und ich muss ja jetzt echt lachen. Warum hat denn Professor Kaori direkt Oren namentlich mit Bild im Kopf gekannt bei so vielen Kadetten?
Das hat mich auch gewundert. Also entweder kennt er wirklich alle sehr, sehr gut oder er unterrichtet ja viel jetzt wahrscheinlich die Rookies in Vorbereitung auf das Threshen, dass er deswegen die Rookies sehr, sehr gut kennt.
Ja, das kann natürlich sein.
Das war so meine einzige Überlegung oder hat er irgendwas angestellt, warum er gut
kennt? Das ist auch nicht. Ich fand es halt nur witzig, weil wenn ich mir jetzt überlege, ich wäre Professor von, ja gut, insgesamt sind ja 501 Kadetten im Reiterquadranten. Und die sind ja jetzt noch nicht so lange am Start, die im ersten Jahr, die Rookies. ich weiß nicht, ob ich da, wenn jetzt jemand gekommen wäre zu mir und hätte gefragt, wer ist eine Oren Seifert, dass ich direkt ein Bild im Kopf gehabt hätte und hätte mal eine Projektion hier starten können.
Ja gut, die sind ja schon ein paar Wochen am College.
Anfang August ist es jetzt ja.
Diesen 2-3 Wochen haben die schon hinter sich.
Ja, finde ich aber auch nicht so viel, weil Drachenkunde ist, glaube ich, nicht täglich wie Gefechtskunde.
Ich frage mich eh, wie viel Drachenkunde die haben.
Ich weiß nicht, das wird, glaube ich, nicht genannt, oder? Also Challenges sind ja einmal die Woche, Gefechtskunde ist jeden Tag. Wie oft Drachenkunde ist, weiß ich jetzt nicht. Sie hatten es auf jeden Fall schon vorher, weil sie sagt ja, es ist eine ihrer, ne?
Lieblingskurse.
Er erwähnt auch direkt noch einen Drachen, der uns in diesem Buch noch nicht weiter vorgestellt wird.
Green,
den roten Skorpionsschwanz. Mhm. Da ist sowohl unbekannt, ob der einen Reiter hat, beziehungsweise auch, wo der hingehört. Ich habe es uns aber trotzdem mal übersetzt. Und zwar bedeutet Grian Sonne, was mir jetzt auch gar keine Idee gelassen hat, ob ich den irgendeinem Reiter zuordnen würde. Zumindest Stand jetzt hat mir Sonne genauso wenig verraten wie der Name an sich.
Ja.
Von diesen roten Skorpionsschwänzen haben sich dieses Jahr 3 bereit erklärt, beim Treschen dabei zu sein. Finde ich jetzt an sich jetzt nicht so eine große Anzahl, wenn ich aber überlege, es geht nur um diese Kombi Rot und Skorpionsschwanz, macht es dann wieder Sinn, weil das heißt ja nicht, dass es nicht noch rote Schwertschwänze oder rote Dolchschwänze dabei sind. Ich war erst kurz nur irritiert wegen der Farbe, weil Rot ja sehr häufig vorkommt und dann dachte ich aber, ach Mist, Gedankenfehler, es geht ja um diese genaue Kombi, genau, dass es davon 3 sind.
Richtig. Was es mich wundert, hier wird ja gefragt, wie nähert man sich roten Skorpionschwänzen?
Ja.
Nähere ich mich pro Farbe, pro Schwanz nochmal jeweils anders?
Ich habe es nur auf die Farbe bezogen, weil wir hatten ja jetzt letzte Woche, für euch letzte Woche, für uns eben,
ja,
hatten wir unseren Drachenkunden-Exkurs gemacht. Und da war es ja auf die Farbe bezogen, dass man sich denen von vorne und von links nähern
ja,
sollte.
Ja, deswegen war meine Frage, warum fragt hier Karori, wie nähert man sich am besten einem Skorpionsschwanz? Da wäre ja die Frage eigentlich, wie nähert man sich am besten einem roten Drachen?
Ja, wäre
besser.
Das
hat mich ein bisschen verwirrt, muss ich gestehen.
Vielleicht hat er es einfach gerade an dem Beispiel festgemacht.
Vermute ich auch.
Mhm. Wir sind jetzt immer noch 2 Monate vor dem Presentation Day. Das heißt, die haben jetzt auch noch gut Zeit, sich das alles einzuprägen. Weil das sind ja schon viele Infos.
Gut, ich meine, 100 Drachen.
Ich meine, Violet hat da ja ein bisschen schon was dazu scheinbar gelesen, sich ein bisschen vorbereitet. Die weiß ja doch schon 1-2 Dinge.
Ich glaube, dass die alle recht viel über die Drachen wissen, weil die Drachen ja sind sehr faszinierend. Und ich denke, wenn sie sich über eine Sache informiert haben, tatsächlich sind es die Drachen. Weil sie wissen ja auch, wie man sich ihnen nähert, dass man sie nicht beleidigen sollte, sonst wird man, wie Riddick sagt, zum Mittagshappen. Und ja, die wissen schon viel.
Ja. Aber trotzdem, vielleicht für die Kadetten, die nicht so informiert sind, es gibt ja immer 1-2 Schnarchnasen, die haben jetzt noch 2 Monate Zeit, sich das Ganze hier zu Gemüte zu führen. Und dann erfahren wir auch direkt, wie viele Drachen jetzt in diesem Jahr bereit sind, überhaupt sich zu binden.
Es sind nur 100.
Genau, im Jahr davor waren es 137 Drachen. Ja. Und das ist eine krasse Abnahme. Das ist eine Abnahme von 28%.
Es wird jedes Jahr weniger, tatsächlich.
Mhm. Aber ich finde es, wenn man es nochmal in Prozent sich so verdeutlicht, dass das, wenn ich jetzt mal stark aufrunde, wären das fast 30%. Das heißt, wenn es weiter so bergab geht, wären es ja im nächsten Jahr nur noch knapp um die 70 Drachen.
Ja.
Also das ist schon krass. Aber woher wissen denn die Professoren genau, wie viele Drachen in diesem Jahr binden? Sagen die Drachen das sich untereinander? Also ich meine, wir wissen ja, dass die Professoren oder auch generell jeder mit seinem Drachen ja kommunizieren kann. Heißt das, dass zum Beispiel jeder Drache, der bereit ist, sich zu binden, so grundsätzlich in die Runde wirft, also ich würde binden, machen die da so eine Abfrage, eine Melderunde und dann geht einer von den Drachen, opfert sich und sagt dann zum Professor Kaori zum Beispiel, ja, wir haben jetzt mal einmal durchgezählt, dieses Jahr sind es 100 Drachen ungefähr, die sich binden wollen. Oder woher wissen die denn diese Anzahl?
Das läuft alles übers Empyrean.
Ja, aber da müssen die ja wirklich eine Abfrage machen.
Ah, ja. Kann ich mir schon vorstellen.
Hebt die Kralle.
Ja, vielleicht jetzt nicht so, aber kann ich mir schon vorstellen, dass die Drachen einmal sagen, also ansagen, ja, hallo, ich will.
Klassentreffen.
So in etwa. Dass halt das Empyrean das dann weitergeht.
Ja, aber ich fand die Vorstellung witzig, dass sie sich da einmal alle im Vale treffen, dann macht einer, schwingt den Redestab und macht, so, wir müssen jetzt langsam mal die Zahl bekannt geben. Jetzt meldet sich mal wirklich jeder, der bereit ist, sich zu binden.
Ich habe tatsächlich da gar keine so genaue Vorstellung, da ja die Drachen irgendwie immer noch kurz vor knapp sagen können, doch nicht oder, oh ja, doch schon.
Ja, aber irgendwie muss er ja auf die Anzahl kommen.
Ja, also irgendwie muss über irgendwen das Ganze laufen. Also beim Aeotron kann ich mir schon vorstellen, der sagt, hallo, 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 ich. Ja, Kann ich mir jetzt bei Fjord nicht so vorstellen, zum Beispiel.
Nee, der hat eher so daneben gestanden und hat die Augen gerollt. Und hat sich gedacht, bitte lass ihn nicht mit in einer Staffel mit mir sein.
Ja, da hat sie aber Pech gehabt.
Naja, auf jeden Fall geht's jetzt hier weiter mit Arschgeige Nummer 1, nämlich Jack. Der haut mal wieder einen Klopper nach dem anderen raus und nervt sogar Professor Kaori. Und ich glaube, dass der noch geduldiger ist als Devera zum Beispiel.
Das ist aber jeder genervt von
Jack. Von dem ist eigentlich wirklich jeder genervt, außer sein Fanclub. Was ich aber viel interessanter fand, war hier, dass Orly sich einmal zu Wort meldet und nämlich nach diesen Schutzzaubern fragt.
Ja.
Wobei das nicht das ist, worauf ich gerade hinaus wollte. Sondern du weißt ja, dass ich angefangen habe, diesen Fantasy Fangirls Podcast zu hören auf Englisch.
Ja.
Einmal kurz Schleichwerbung jetzt hier. Und die haben mich auf was hingestoßen, nämlich Rebecca hat ja ganz viele körperliche Einschränkungen oder Krankheiten oder sonstige Besonderheiten, die Menschen so haben können, in ihrem Buch thematisiert. Und ganz oft eher unterschwellig.
Mhm.
Und jetzt hat Fantasy Fangirls hat darauf hingewiesen, dass hier in diesem einen Satz, ganz am Ende der Seite, wo Orly sich zu Wort meldet, so eine Mini-Repräsentation von ADHS vorhanden ist. Weil hier steht ja, dass sie mit ihrer Feder ständig gegen die Ecke von ihrem Schreibtisch tappt und dass sie einfach nie glücklich ist, wenn sie still sitzen muss. Die ist einfach gemacht für körperliche Aktivitäten. Und ich weiß, das ist so ein kleiner Bogen, den ich jetzt hier mache, aber ich wollte es mal einwerfen, weil ich es für möglich halte. Jetzt gerade mit dieser unauffälligen Art, wie Rebecca das oft macht, finde ich, könnte Orly so eine kleine Repräsentation für das sein.
Ja, ich tue mir da immer schwer, gerade wenn es um neurodivergente Krankheiten geht, da so einen Rückschluss zu ziehen. Weil ich kenne auch sehr nervöse Menschen, die nachweislich kein ADHS haben. Könnte natürlich sein. Ich finde Orly, also gerade ADS und ADHS, merkt man das ja oft in anderen Sachen. Das, finde ich, passt bei Orly nicht so hundertprozentig,
muss ich sagen. Ich wollte es einfach mal einwerfen, weil es in dem Podcast genannt wurde.
Ja.
Ich hätte es selbst aus diesem einen Satz auch nicht rausgelesen. Fand es aber interessant zu hören, dass zwei andere Frauen, die das Buch so ein bisschen auseinandernehmen, dass die das direkt aus dem Satz für sich so ein bisschen mitgenommen haben.
Weiß ich nicht.
Ja, keine, ich weiß, Ahnung. Du tust dir schwer damit. Hm. Ich hätte es auch nicht da rausgelesen, wollte es aber einfach mal in den Raum werfen. Es
ist halt so, finde ich, sehr stereotypisch.
Ja, ja.
Wenn man ADHS-Menschen, Kinder kennt, ist...
Das ist ja eine riesen Bandbreite.
Hm. Ja. Das ist mir dafür zu stereotypisch, bin ich ehrlich.
Die Frage ist halt, ist es extra so stereotypisch?
Das finde ich aber uncool, muss ich echt sagen.
Könnte jetzt in beide Richtungen gehen.
Ja.
Da wir Rebecca eigentlich cool finden, gehen wir doch mal mit deiner Interpretation.
Ja, wie gesagt, kann beides sein. Also das Stereotype hier finde ich ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay. Na, dann sollen wir einfach mal weitermachen.
Ja.
Also, nach diesem roten Skorpionsschwanz wechselt das Bild zu unserem lieblingsblauen Drachen, nämlich zu The Gale.
Ja.
Die hier direkt mal wieder als ruthless beschrieben wird.
Hm.
Das Wort wurde ja vorher schon unfassbar oft benutzt, um Zayden zu beschreiben. Ich glaube, es wird auch noch genauso oft weiterhin benutzt. Und Kaori sagt hier auch direkt, dass die sich sowas von überhaupt nicht an Regeln hält. Sie hat nämlich sich mit einem Verwandten von Zayden vorher schon verbunden gehabt. Es kommt ja auch später noch, ich glaube in Band 2 kommt es schon, welchen Verwandtheitsgrad die Person genau hatte zu Zayden. Sollen wir den Spoiler noch hier weglassen?
Ich glaube, das haben wir schon gespoilert.
Haben wir das schon gespoilert?
Ja, das Ding ist halt, dass das ja keiner weiß, außer Zayden.
Ja.
Also Kaori, die meinen ja, es ist nicht ein direkter, wie nennt man das, direkte Linie?
Ja, so Verwandtschaft ersten Grades.
Genau, also es ist ja, es ist eine Verwandtschaft ersten Grades, aber die Professoren und alle
glauben,
anderen
es glauben, ist keine.
Es ist keine.
Ja.
Das ist hier die Besonderheit. Quasi, was das für eine Auswirkung hat, kommt später.
Ja.
Aber das ist halt so das Wichtige, was man vielleicht bei Zayden und The Gale im Hinterkopf haben sollte.
Also die sind auch, wie Violet und Zayden, sind auch The Gale und Zayden eigentlich Arsch auf Eimer, weil die beiden folgen den Regeln eigentlich nur, wenn es ihnen auch selbst passt, wenn sie gerade Bock drauf haben. Ansonsten halten die sich nur an ihren eigenen Moralkodex oder an die Leute, die ihnen, oder die Drachen, die ihnen wichtig sind. Von The Gale erfahren wir nie den vollen Namen. Wir erfahren ja nur diese gekürzte Version ihres Namens.
Das ist aber immer so.
Genau. Bei Taryn wird ja auch nur die... Wir wissen halt durch Violet, wissen wir die volle... den vollen Namen von ihm. Aber ansonsten, andere Reiter kennen ja immer nur die abgekürzten Namen.
Spitznamen, sag ich
genau.
Jetzt mal. Es gibt nur quasi pro Jahr zwei Menschen, die den vollen Namen des Drachens kennen. Das ist die Person, die beim Dreschen
die Liste führt.
Die Liste führt. Mhm. Die hat die ganzen Namen da stehen. Ich vermute, dass die auch die einzige Person ist, die das weiß. Das ist wie so ein geheimes Dokument.
Dass das danach dann auch irgendwo versiegelt wird, ja, verschlossen wird. Ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Liste danach verbrannt wird. Dass eine Person mit einem Drachen vom Imperium die Namen einmal runterschreibt, weil das Imperium kennt ja die vollen Namen, dass die Liste dann besteht, dann wird gecheckt, okay, hat ja oder also da stehen die Drachennamen, dann wird ja der Name von Violet hinten dran geschrieben, war es, glaube ich.
Ja.
Zugeordnet und dann verschwindet das Dokument auch nochmal. Und dass dann nur noch ein Dokument besteht, was weiß ich, Tern, Violet, Segale, Zayden, aber nicht Ternenach von bla 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 bla, Violet Zorringale. Ich glaube, dass das Dokument nicht mehr besteht, weil sind wir mal ehrlich, was Geheimnisse angeht, kann man Menschen
nicht vertrauen.
Nicht vertrauen. Und damals denke ich nicht, dass es so war. Also gut, über die Magie könnte man irgendwie eine Art von Tresor schon bauen, aber die Drachen sind schon, was der Name angeht, von ihnen, das ist ihnen sehr, sehr heilig.
Ja, ich finde es auch interessant, später bei Violet wird ja diese ganze Diskussion losgetreten, wo sich dann das Imperium ja berät darüber, ob die Wahl so stehen gelassen wird.
Ja.
Und ganz offiziell ist ja auch, wie gesagt, verboten, dass sich Drachen mit Verwandten von ihren vorherigen Reitern verbinden. Also du glaubst schon, dass das Imperium da mal kurz drüber getagt hat, über Segales Entscheidung.
Ja, aber da war eindeutig, Segale gesagt hat, ich mache, was ich will, ihr könnt mich mal.
Und die war ja auch zu der Zeit schon mit Terran verbunden.
Ja.
Das heißt, wahrscheinlich dachten die sich,
mit den zwei legt sich keiner an.
Nein.
Und wenn Terran das mit abnickt, obwohl der, glaube ich, bei Segale auch nicht viel zu sagen hat, die Hosen der Beziehung hat, glaube ich, der blaue Drache an und nicht der schwarze. Aber gut. Und dementsprechend denke ich, da war keine andere Entscheidung möglich.
Violet ist sich auf jeden Fall sicher, dass Zayden und Segale sehr toll auch zusammenpassen. Die wundert sich jetzt auch über nichts mehr, weil Kaori macht das ja so deutlich. Eigentlich könnte der auch so einen Fanclub für Segale eröffnen, weil Kaori sagt auch, dass die unfassbar mächtig ist. Und dann sagt sie, ah ja gut, dann wundert sie auch nicht mehr, dass Zayden ein Schatten, was ist ein Wielder in Deutschen?
Schattengebieter.
Schattengebieter ist und sie entwickelt dabei auch warme Gefühle. Wie schön, ja. Oder? Guck mal.
Schwärmt direkt.
Warme Gefühle. Vor allem ist es jetzt auch schon mehr als diese körperliche Anziehung, weil dieses warme Gefühl, das ist schon ein kleiner Tick mehr.
Ja.
Noch nicht verliebt, aber...
Aber das, was ich ja gemeint habe, dass seit der letzten Begegnung...
Da ist ein zartes Pflänzchen... Ist sich am entwickeln, oder?
Ja.
Dann kommt hier mal wieder Fanclub Jack Barlow, einfach ein Gruppe-Arschloch unter sich. Da ist nämlich ein anderer dabei, der jetzt nochmal eine Frage stellt, die uns nämlich direkt jetzt zu dem schwarzen Drachen führt. Aber zuerst mal, wer ist denn dieser Typ? Der wird zweimal auf einer Seite erwähnt, diese Person neben Jack, und es wird aber nie der Name genannt. Es kann ja nicht Oren sein. Wenn es Oren wäre, den hätte sie ja namentlich gekannt.
Tynan auch nicht, den kennt sie auch.
Den kennt sie auch.
Der ist ja in der gleichen Staffel wie sie.
Also noch jemand aus dem Fanclub, den wir nicht kennen.
Ja, weil beim Dreschen sind es nur die drei.
Ja.
Da ist kein Vierter, aber wir wissen aber ja, dass da noch ein paar sind.
Ich finde es halt krass, weil es zeigt schon direkt, wie viele der um sich scharen kann.
Ja. Ja, das ist halt entweder du bist auf Jack Barlows Seite oder du bist tot. Und dann denke ich, dass da einige gibt, die sagen, ja, dann bin ich lieber auf Jack Barlows Seite.
Ja. Warum fragt er denn so spezifisch nach dem schwarzen Drachen? Woher weiß der denn von dem schwarzen Drachen? Ich meine, Terran war ja vorher schon mal im aktiven Dienst. Aber ich finde es halt komisch, dass der hier so ganz explizit nicht sagt, was ist mit einem schwarzen Drachen, sondern sagt, was ist mit dem schwarzen Drachen.
Da komme ich halt mit meiner Vermutung zurück, dass es nicht so viele von denen gibt. Also weder ungebunden noch im Dienst.
Weil Professor Kaori sagt ja dann sogar, dass er kein aktuelles Bild von ihm hat, weil er ihn selbst seit 5 Jahren nicht gesehen hat, also eigentlich seit der Rebellion. Und dann frage ich mich halt, warum dieser Typ so ganz explizit nach dem fragt.
Weil der Rookie neben Jack fragt nicht, was ist mit dem schwarzen Drachen, sondern nur, was ist mit schwarzen Drachen.
Nein, im Englischen fragt er, what about the Black Dragon?
Das haben sie im Deutschen wieder anders übersetzt. Also hier steht, was ist mit schwarzen Drachen, fragt der Rookie neben Jack. Es gibt einen.
Super.
Nicht wahr.
Also im Englischen steht da ganz klar der bestimmte Artikel davor. Das ist jetzt mal wieder eine Frage der Übersetzung. Weil ich habe mich gewundert, bei dir wundere ich mich jetzt nicht. Wenn er nur nach schwarzen Drachen fragt, ist es ja wieder vollkommen allgemein. Bei mir fragt er aber, was ist mit dem schwarzen Drachen, was nicht allgemein
vielleicht
wäre.
Vielleicht ist Terran der einzige ungebundene Drache.
Schwarz.
der einzige schwarze ungebundene Drache. Was aber trotzdem mich einfach nur darin verstärkt, es gibt nicht viele. Was wiederum schwierig ist mit wie viel kommen danach und so weiter, weißt du? Das finde ich halt alles so ein bisschen fragwürdig, sagen wir es mal so.
Wir kriegen jetzt hier auch so die ersten Infos zu Taren als Drachen. Nämlich, dass er ein bisschen über 100 Jahre alt ist.
Genau.
Und jetzt muss ich hier einmal den Mathe-Exkurs starten. Ich habe nämlich jetzt mal angefangen zu rechnen. Und beziehe mich jetzt gerade auf das Ganze, was wir an Infos im ersten Buch bekommen. Sagen wir mal, Taren ist ein bisschen über 100. Später im Buch wird gesagt, dass Taren 50 Jahre älter ist als Segale.
Ja.
Würde heißen, Segale ist so um die 50, ein bisschen älter als 50. Sie hat aber vor 52 Jahren sich mit Zaydens Verwandtschaft verbunden. Ja, da können wir jetzt mal alle rechnen, ne? Das heißt, das bietet uns zwei Möglichkeiten. Entweder ist 100 sehr, sehr grob. Vielleicht kann Taren dann auch 115 schon sein.
Ja, das steht ja irgendwo, dass der um die 110, 115
und,
ist.
Und Segale wäre damit dann was zwischen 65 und 70. Das heißt, als die dann aber Zaydens Verwandtschaft gebunden hatte damals, war die noch jünger als Aedrim.
Kann ja sein.
Die war zwar dann schon ein erwachsener Drache in dem Sinne, aber noch super, super jung.
Wir wissen ja nicht, dass Aedrim der Jüngste ist. Also wir wissen, dass Aedrim sehr, sehr jung ist.
Nein, aber ich finde es halt krass, weil es später immer wieder erwähnt wird, wie jung und unreif oder Aedrim ist. Und wenn wir großzügig rechnen, wäre Segale immer noch ein gutes Stück jünger damals dann gewesen, als Aedrim jetzt ist. Also entweder, das wäre die erste Option, 100 ist mehr als grob angegeben, oder die lügen, was ihr Alter angeht.
Beides.
Beides wäre
also
möglich.
Es ist sicher, dass Taren 105, 110, 115 Jahre alt ist. Er ist definitiv älter als 100, er ist nicht genau 100. Und ich glaube auch, dass die Drachen viel anders darstellen, als es ist tatsächlich.
Das würde nämlich auch so ein bisschen die Frage nochmal in den Raum werfen, wie weit sind denn eigentlich Taren und Coda vom Alter auseinander? Und deswegen tendiere ich einfach so aufgrund der Story oder der Möglichkeiten, die sich dadurch bieten, tendiere ich so ein bisschen mehr zu der Version, dass Taren und Segale oder einer von beiden so ein bisschen mit seinem Alter schummelt.
Schwierig. Ja.
Aber ich habe es mal netterweise einfach so ein bisschen mir überlegt. Taren wird hier als Battle Dragon bezeichnet, was mich so ein bisschen hat schmunzeln lassen, weil eigentlich, nachdem die seit so vielen Jahrhunderten im Krieg sind, welcher von den Drachen ist nicht mittlerweile ein Battle Dragon?
Das stimmt.
Das nur kurz zu Taren, zu Coda habe ich auch nochmal irgendwie, weil ich das so gern mag, die Augenfarbe rausgesucht. Coda hat auch goldene Augen, ist ein Schwertschwanz. Und sein Name heißt übersetzt, ich glaube, das hatte ich dir schon mal gesagt. Deswegen gucke ich jetzt gerade, ob du dich erinnerst.
Battle? Nee, das war Karth.
Krieg oder Konflikt?
Ja.
War nah dran. Du warst mit, war dran. Ja, ich wollte gerade sagen, du warst mit Battle sehr, sehr nah dran. Wenn du auf der Seite nichts mehr hast, würde ich gerne hier mit einer riesen, riesen Theorie an den Mann kommen.
Gibt nur so ein paar Zwischendinge.
Also, dann hau mal raus.
Wir kriegen noch so ein bisschen mit. Widdock ist wieder sehr, sehr lustig. Also er äfft auch Professor Carey nach. Was ich ganz lustig finde, dass das Professor Carey zulässt.
Ich glaube, der ist resigniert.
Na, ich glaube nicht, dass es ein Resignieren ist. Ich glaube, er findet das auch ganz lustig und er hat ja nicht Unrecht mit dem, was er sagt.
Also Devera hätte ihn schon mit einem Blick zum Schweigen gebracht.
Ja.
Die hätte einmal nur den Todesblick ausgepackt. Aber Kaori, meinst du, der ist so ein richtiger, gutmütiger Brummbär?
Kaori? Ja. Nee, tatsächlich nicht. Aber der hat, glaube ich, eher einen Sinn für Humor wie Widdick als Devera. Also ich glaube, dass Widdick und Kaori sehr...
Meinst du, er ist ein versteckter Witzbold?
Ja, das traue ich dem schon eher zu.
Okay.
Die Illusionen, muss man dazu sagen, die sind natürlich nicht so groß wie jetzt der echte Drache. Aber man erkennt schon anhand der Illusionen, dass auch selbst Taren da riesig ist.
Ja.
Also die Maßstäbe sind schon ähnlich. Also er hat wahrscheinlich einen Maßstab.
Nur nicht originalgetreu.
Genau, aber selbst anhand des Maßstabs erkennt man, Taren ist wirklich nicht klein.
Gut, dann komme ich jetzt mal hier mit meinem riesen theoretischen Ansatz wieder um die Ecke. Und zwar bei mir ist es auf Seite 106 ganz oben. Da geht es immer noch um Taren und es wird gefragt, ob man den nicht nochmal fragen kann, ob er nicht doch bonden will.
Mach mal, trau dich.
Und dann sagt Professor Kyori, nee, das macht jetzt keiner bitte, weil erstens darf keiner von uns ins Vale. Gut, auch sonst würden wir die Drachen nicht fragen. Und dann steht hier, ich muss es jetzt auf Englisch vorlesen, ich habe halt die deutsche Version nicht. The pale redhead across the circle from me shifts in her seat and tucks her sleeve down to cover her rebellion. Relic. Und nachdem ich jetzt ja einmal total in meiner Paranoia bestätigt wurde, kommt jetzt hier meine nächste Theorie. Ich glaube nicht, dass dieser Satz hier umsonst steht, nämlich es geht um ein Rebellionskind, das mehr als unbehaglich wird, als es um das Veil geht. Glaubst du, das ist nämlich zumindest meine Theorie, dass die markierten Rebellionskinder schon mal im Veil waren? Oder dass die zumindest Möglichkeiten haben, dorthin zu gehen? Weil ich glaube nicht, dass das hier ein Zufall ist, weil in Iron Flame und Onyx Storm lernen wir ja auch, dass die Drachen der Rebellion gegenüber extremst gespalten eingestellt sind. Und dieser Satz hier, es ist nur ein Satz, aber alleine der hat für mich gesagt, irgendwas geht da mit den Rebellionskindern und dem Veil ab.
Ich habe gar keine Ahnung. Ich fand den Satz halt sehr, sehr random, muss ich sagen. Kann was damit zu tun haben? Oder hat sie vielleicht schon jemanden mitbekommen, der sich einem Drachen nähern wollte? Und der hat dann gemacht und dann war er weg. Ich weiß es nicht.
Hältst du meine Theorie für möglich?
Nee, klar, aber ich habe selbst keine.
Weil ich bin ja Team Nix ist random hier. Okay, und dann lernen wir, wer Terrans vorheriger Reiter war. Terran hatte nämlich bisher erst einen Reiter, nämlich Naolin. Spricht man das so aus? Ich hoffe es.
Möglich.
Und der war ein Siphon. Was ist denn das im Deutschen?
Siphonierer.
Siphonierer. So, beim Siphonieren. Das wird ja in dem Buch schon noch öfter mal vorkommen,
und
ne?
Und ich check's absolut
nicht. Du checkst es auch nicht? Nee. Toll, ich wollte dich fragen.
Also ich habe mir aufgeschrieben, ist das Veneni in gut? Was machen Siphonierer? Gehen hin und können aus anderen Gegenständen oder aus anderen Personen Kraft quasi oder ja, Kraft
ziehen.
Kanalisieren, Kraft ziehen.
Und können
ziehen,
die dann neu verteilen?
Neu verteilen oder auch Personen anscheinend damit heilen. Das konnte wohl Naolin, ja. Das hat er ja bei Brennan versucht. Und das, nee, oder das ist auch die Frage, hat Naolin
die Kräfte von Brennan quasi damit übernommen?
Ja, das verstecke ich nicht.
Nee, das ist nämlich auch meine Frage. Also Siphonieren, für mich ist das eine reine Energieaufnahme. Das heißt, oder übernehmen die damit die Kräfte von der Person? Heißt das jetzt zum Beispiel, wenn Naolin von Zayden die Energie aufgenommen hätte oder die Macht, hätte er dann statt heilen auf einmal Schatten befehligen können?
Boah, weiß.
Das ist halt so die Frage, weil wenn ich rein Energie aufnehme von einer anderen Person, könnte ich ja nicht heilen damit. Das ist halt die Frage. Wenn die jetzt wirklich nur Energie aufnehmen und neu verteilen können, was machen denn dann diese Siphonierer, wenn gerade keiner in der Nähe ist? Dann hätten die ja gar keine eigenen offensiven oder defensiven Siegelkräfte. Was ist denn, wenn die jetzt zum Beispiel aus einem magischen Gegenstand Kraft beziehen? Wie äußert sich denn dann die Kraft? Was machen die denn dann damit?
Sie können sie benutzen oder
ja, aber wie?
Neu verteilen.
Aber wie können die dann benutzen?
Ich weiß es nicht.
Wenn ich jetzt aus einem magischen Stein als Siphonierer Kraft ziehe, was heißt denn das dann? Was kann ich denn dann
die
damit
Frage
machen?
Die Frage ist, kann ich aus einem Stein Kraft ziehen?
Ja, sie können ja auf jeden Fall aus magischen Gegenständen Kraft beziehen, ne?
Sicher.
Es sind ja nicht nur Personen.
Hier steht, er könnte Kraft aus verschiedenen Quellen abschöpfen, von anderen Drachen, von anderen Reitern.
Moment, ich gucke nach. He could absorb power from various sources, other dragons, other riders. Heißt, das ist nur Drachen und Reiter?
Ja, das ist ja das, was ich meine.
Gut, dann sagen wir es mal so. Wenn er von Drachen, von anderen Drachen, die Kraft bezieht, in welcher Form äußert sich denn dann die Kraft? Der kann ja dann nicht auf einmal Blitze schleudern oder Schatten befehligen. Was macht er also damit?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es auch bei Sloan nicht.
Es ist krass, dass wir so wenig über diese Siegelkraft wissen.
Die scheint ja nicht so oft vorzukommen. Scheint ja eher eine seltene Kraft.
Aber ich verstehe nicht, wie sie funktioniert.
Ich auch nicht. Absolut nicht. Also man weiß ja bei den Veneni, die ja Kraft aus Boden und anderen Dingen, die können ja aus allem Magie zehren, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und die haben ja dann trotzdem auch eine Siegelkraft.
Die haben eine Siegelkraft, ja. Das ist halt die Frage, hat ein Siphonierer immer eine andere Siegelkraft noch?
Ja.
Also für mich klingt es jetzt
keine
hier,
Ahnung.
Wenn ich jetzt die Szene hier so lese, dass Naolin ja versucht hat, Brennan zu heilen, würde es ja zumindest hier passen, dass Naolin mit dem Aufnehmen der Energie irgendwie Brennans Siegelkraft mitgenutzt hat. Oder hat er Brennans Körper Kraft gegeben, damit der sich vielleicht selbst heilt? Es ist schwierig, oder?
Vor allem, wenn Brennan ja tot ist, wie kann er sich von Brennan Kraft nehmen?
Ja, das ist halt auch die Frage, woher hat er die Kraft?
Ja.
Er kann ja die Kraft auch nicht nur aus Terran bezogen haben, weil im Gegensatz zu Naolin lebt Terran ja noch. Das heißt, Naolin hat ja sein Leben gegeben.
Der ist ausgebrannt, ja.
Für Brennan. Aber dann stellt sich mir die Frage, dann hat er ja zumindest nicht alles von Teren genommen, was er hätte nehmen können.
Kannst du einen Drachen leer schöpfen? Das ist ja die andere Frage. Als Siphonierer.
Ich glaube, das könnte doch dann schon gehen. Wenn ich mich selbst leer schöpfen kann und ich kann ja auch andere Personen leer schöpfen, müsste ich doch auch einen Drachen leer schöpfen können.
Ja, weiß ich nicht, weil wenn Violet Kraft von Teren zieht, um ihre Siegelkraft auszuüben, brennt maximal sie aus, aber nicht der Drache.
Aber ich verstehe, hier hat ja Naolin seine Kraft weitergegeben. Das heißt, ich sehe das mehr so als Fluss durch ihn durch.
Ich weiß es nicht.
Es ist schwierig.
Unfassbar schwierig.
Ich glaube, wir haben in den letzten Folgen schon so oft jetzt um Hilfe gebeten. Aber ich bin halt jedes Mal froh, wenn Leute noch andere Ideen haben als wir zwei.
Siphonieren verstehe ich wirklich gar nicht. Ich verstehe auch nicht, wie das im Endebuch 2 funktioniert.
Ich habe auch nachgeguckt online und ich habe nichts Gutes dazu gefunden. Sollen wir einfach dann mal es so stehen lassen und weitergehen?
Ja, also
okay.
So ganz.
Sie reden dann ja noch kurz weiter über diese Siegelkraft, sagen halt, dass es nicht möglich ist, jemanden wieder zu beleben. Und ich frage mich immer, wie die sich so sicher sein können, wenn jede Siegelkraft einzigartig ist. Ich finde, die sind hier zu sicher sich mit den Limits.
Dass es andere Limits gibt, also das glaube ich auch, das Sky is the Limit, aber wiederbeleben, glaube ich, geht wirklich nicht. Wenn jemand tot ist, ist er tot.
Okay, ich sehe das noch nicht so als endgültig an. Für Violet finde ich das hier sehr schwierig, muss ich sagen, weil die sitzt jetzt da in so einem Hörsaal, bekommt das jetzt alles mit. Naolin wird hier so ein bisschen als Held dargestellt, weil er versucht hat, Brennan wiederzubeleben und dabei sein eigenes Leben geopfert hat. Mhm. Und sie sitzt hier und muss sich das anhören. Und dann wird noch sogar darüber spekuliert, oder sie fragt ja sogar, warum Naolin das gemacht hat. Und diese Frage interessiert auch mich brennend. Und Professor Kaori macht es sich hier ein bisschen leicht, oder vielleicht wollte der auch einfach das Thema recht schnell abhaken. Er sagt nämlich ja, entweder weil sie bei General Sorengale sich ins gute Licht stellen wollen oder weil sie Angst vor ihr haben. Aber ich glaube einfach nicht, dass das als Grund reicht. Und ich glaube auch nicht, dass es für Violet so als Grund reicht, warum Naolin wirklich sich selbst für Brennan geopfert hat. Und wie du es schon eben gesagt hast, ich bin sehr gespannt auf die Hintergrundgeschichte, in welcher Form Brennan und Naolin miteinander zu tun hatten und was am Ende da genau ablief, als Naolin sein Leben gegeben hat.
Ich glaube ja immer noch, dass Naolin und Brennan in einer anderen Konstellation zusammenhängen, als uns gesagt wird.
Das meine ich ja.
Also ich bin mir fast sicher, dass die vielleicht sogar einen Verwandtschaftsgrad haben. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass Naolin sehr, sehr jung war. Also ich kann mir vorstellen, dass der auch eher
schon ein erfahrener Reiter war.
Älterer Reiter war. Mit einem Drachen wie Taren, der zwar der Kampfdrache ist, also war Naolin wahrscheinlich auch oft in Gefechten, obwohl mit seiner Siegelkraft, wie viel bringt der in einem Gefecht? Keine Ahnung, weil ich die Siegelkraft nicht verstehe. Aber ich glaube nicht, dass die nur ein paar Jahre verpaart waren, die beiden. Weil Taren ja schon sehr gelitten hat, als Naolin gestorben ist. Und daher denke ich, dass das eine lange Verpaarung war. Also schon ein
paar Jahrzehnte?
Ja, denke ich schon. Und dass da irgendeine andere Konstellation noch ist, von der wir nichts wissen. Ich verstehe aber auch Kaori in dem Fall, dass er sagt, ja, Sorengale, der Name ist nach dem Abschluss super. Kann Kaori da verstehen? Warum will ich da jetzt, ich will da kein Fass aufmachen.
Aber
ich habe hier jemanden, der leidet und ich will, dass für die Person das Leiden, sage ich jetzt
mal. Vielleicht weiß Kaori aber auch selbst nicht mehr.
Das kann auch sein.
Ich bin auf jeden Fall auf diese eine Sache, diese Verbindung von Naolin und Brennan, das ist so eine der Sachen, auf die ich mich am meisten in Band 4 und 5 freue. Und ich hoffe einfach, dass da noch eine Info dazu kommt, was bei den zwei genau damals abgelaufen ist. Professor Kaori sagt hier auch so ein bisschen was über sich selbst. Er offenbart nämlich das, was wir uns schon bei Naolin gedacht haben. Wir haben ja gesagt, Naolin ist mit seinen 84 ja super alt für einen Reiter, dass er so lange überlebt hat. Und da hattest, ich glaube, du warst es, hast gesagt, dass du denkst, dass der halt einfach durch seine heilenden Fähigkeiten eher gebraucht wurde am Sky of War Call oder vielleicht in irgendeinem Lazarett, wer weiß es genau. Und Kaori sagt hier Ähnliches, nämlich, dass er mit seinen Fähigkeiten einfach zu geeignet als Professor war, dass man ihn lange an der Front gelassen
hat. Und das macht für mich null Sinn. Weil er hat die Möglichkeit, der Top-Spionierer des Jahrhunderts zu werden. Weil egal, was er sieht,
kann er ja anderen zeigen.
Er kann es ja projizieren. Bedeutet, er ist eigentlich die Kampfwaffe schlechthin. Also es ergibt für mich null Sinn, dass der dann so schnell abgezogen wird und dann für sowas Lausiges wie Drachenkunde engagiert wird, was ja meiner Meinung nach Anfang des Schuljahres einmal vom Dreschen quasi reicht. Also der könnte auch, man könnte auch sagen,
der könnte auch irgendwo stationiert sein. Genau, und sagen, man nimmt ihn dann für, bezieht ihn für 2-3 Wochen ab und genau.
Also
was deswegen habe ich das auch erwähnen wollen und es lässt mich noch mehr darüber nachdenken, welche Siegelkraft vielleicht Devera und Emmett Herrio haben.
Ich frage mich auch, das ist doch auch unfassbar langweilig für die, da einfach Tag ein, Tag aus an dem War College, also jetzt für Carrie, ich projiziere einen Drachen nach dem anderen, jedes Jahr Tag ein, Tag aus das Gleiche. Und bei Devera und Emmett Herrio sind wir uns ja auch fast sicher, dass die, was die Siegelkraft angeht, irgendwas ziemlich Cooles haben.
Mhm.
Also eher vielleicht sogar eine geheime Siegelkraft. Da steckt doch so viel mehr dahinter.
Als wie die ausgewählt werden, diese Professorenstellen.
Ja, nicht nur ausgewählt, aber was die vielleicht noch hinter verschlossenen Türen machen.
Mhm.
Die sind doch nicht nur Professoren.
Ja, also Rebecca ist eigentlich so die Königin des Anteaserns.
Ja.
Sie lässt uns so viel Spielraum. Sie gibt uns gerade immer nur so genug Infos, dass wir noch neugieriger werden, was dahinter steckt.
Ja.
Carrie und Violet haben hier eigentlich eine sehr schöne Konversation, finde ich. Er baut sie nämlich massiv auf und sagt auch, dass er sie beobachtet hat und dass er sie von den drei Geschwistern für die schlauste hält und aber auch für die am meisten Mitgefühl für andere hat, weil er sie halt auch dabei beobachtet hat, dass sie mit ihren Freunden lernt und denen halt hilft. Und das fand ich auf der einen Seite so schön, dass er sie aufbaut. Auf der anderen Seite ist das wieder so ein Schlag zurück zu dem mit Oren. Ist der so ein Stalky-Stalky? Also beobachtet der seine Kadetten den ganzen Tag, weil er weiß ja jetzt über sie sehr viel, was sie scheinbar so außerhalb seines Unterrichts macht. Er wusste, wer Oren ist. Verfolgt er alle Kadetten so?
Ja, wird aber zu dem passen, was ich eben gesagt habe. Der ist doch nicht nur Tag ein, Tag aus Professor. Vielleicht muss der auch die neuen Kadetten so ein bisschen, in Anführungszeichen, ausspionieren, dass die nachher, je nachdem, welche Siegelkraft die bekommen, die gewissermaßen noch einsetzen können.
Ja.
Oder auch schon ungefähr wissen, der könnte mit dem Drachen ungefähr gebunden werden.
Also ich finde es halt schon krass, was der so alles mitbekommt. Damit würde ich aber jetzt endlich zum Sparring kommen, wenn du nichts hast. Hast du noch
doch,
was?
Doch, natürlich. Hier steht was ganz Wichtiges und ich denke mir, what the fuck? Das Einzige, was ich im Moment mit Sicherheit weiß, dass mir nach dem Mittagessen Mitgefühl auf der Matte nicht helfen wird. Erstens, warum ist schon wieder Sparring nach dem Mittagessen?
Ich glaube, das ist im Stundenplan immer nach dem Mittagessen.
Das ist aber völliger Bullshit, aber egal. Gut, haben wir das letzte Mal genug drüber diskutiert, verstehe ich bis heute nicht. Dann meine zweite Frage. Warum vergiftet sie beim Frühstück, wenn im Vorwort steht, das Timing ist so ausschlaggebend? Wäre es dann nicht einfacher, was die Dosierung angeht, beim Mittagessen zu vergiften?
Also ich glaube eher, das Gift braucht ein paar Stunden zum Wirken. Und du kannst dem ja nicht einfach nur die doppelte Dosis geben und dann sagen, wenn ich dem jetzt die doppelte Dosis gebe, dann wirkt es in einer Stunde
aber
schon.
Aber wir wissen ja, Gifte wirken in der Regel relativ schnell. Also Pilze wirken relativ zügig.
Ja, die Beeren aber scheinbar nicht. Ich habe nachher noch was zu Giften, weil es kommt ja am Ende des Kapitels, kommt ja so eine Übersicht, was so da danach abging.
Ja.
Und da gibt es auch Gifte, die zu anderen Zeitpunkten verabreicht werden.
Klar.
Und dann braucht das Gift halt hier einfach ein paar Stunden zum Wirken. Dann kommt wieder Auftritt unseres nervigsten Charakters, nämlich Dane. Der ist mal wieder dabei, er ist ja Staffelführer, das heißt, er ist beim Sparring, ist der am Start. Und er sagt jetzt hier diesen netten Satz, er wird dich versuchen umzubringen. Und dann hier mal wieder Respekt an das, wie es geschrieben ist.
Mm.
Er schaut nämlich zu Zayden, spricht aber dann über Oren.
Genau.
Und ich bin der Meinung, er meinte auch Zayden.
Ja, klar.
Er hat auf jeden Fall Zayden gemeint, hat aber dann Violet gegenüber das so dargestellt, als hätte er ihren Gegner Oren gemeint. Violet hat hier ihre 4 Dolche dabei. Die hat sie ja übers Viadukt mitgebracht, alle 4. Und jetzt noch mal eine Frage an dich.
Mhm.
Sie sagt ja, nach dem Kämpfen wird sie einen Dolch mehr haben. Nämlich, die nehmen ihrem Gegner ja immer einen Dolch ab.
Mhm.
Heißt das, dass jeder Kadett im ersten Jahr mindestens einen Dolch mit übers Viadukt gebracht hat? Oder kriegen die Kadetten, die ganz ohne Waffen angekommen sind, kriegen die einfach einen Dolch, den man ihnen dann abholen kann? Wo kommt dieser Dolch bei jedem her? Ist das so das Go-To-Accessoire?
Ja. Also ich gehe doch nicht in Reiterquadranten, ohne einen Dolch dabei zu haben.
Und was ist, wenn ich den einen Dolch jetzt abgenommen bekommen habe? Was ist, wenn ich nächste Woche in einer anderen Challenge bin und ich verliere wieder?
Glaubst du, dass die Person überlebt?
Ja, Oren überlebt ja auch. Was ist denn
Hat Oren? Oren nur einen?
Das ist ja die Frage. Wo haben die diese Dolche her? Wie viel Dolche hat jeder?
Aber die können die sich ja gegenseitig theoretisch beim Sparring auf der Matte in den Übungsstunden schon abnehmen.
Nee, ich glaube, die dürfen sich die nur offiziell in den Challenges abnehmen.
Nee, weil Zayden doch auch abends mit ihr trainiert und sie kämpfen dann und sie entwaffnet ihn.
Ja, aber die Dolche schenkt er ihr. Das ist kein Dolch,
nein,
er ihr.
Offiziell, sie hat ihn entwaffnet und deswegen kann sie die Dolche
das
behalten.
Das glaube ich aber nicht, dass sie sich immer einfach die Dolche abnehmen können. Was ist denn jetzt, wenn Oren hat jetzt seinen einen Dolch, gibt er an Violet ab. Was heißt, er gibt ab, er bekommt ihn abgenommen. Hat er jetzt für die nächsten 5 Challenges, hat er jetzt noch genug Dolche? Violet hat ja auch nur 4. Was wären, wenn Violet jetzt gegen Oren verloren hätte? Hätte sie nur noch 3. Und wenn die jetzt jedes Mal verloren hätte, was ist denn, wenn die keinen mehr hat? Ist dann Professor Emeterio, verteilt er am Anfang der Stunde dann nochmal neue
Nein,
Dolche?
Nein, die haben dann keine mehr. Die dürfen nur
das
ihre
heißt,
eigenen
Das
benutzen.
Heißt, der nächste Gegner kann dann keinen Dolch mehr abholen.
Ja.
Ist ja auch doof.
Ja, aber dann ist es so. Aber ich glaube, dass es von denen nicht viel gibt, weil die sind dann tot. Ah ja, und Jack Barlow macht doch da nicht halt.
Nee.
Und ich denke, dass da ein paar mehr nicht halt machen.
Na ja, auf jeden Fall.
Aber hallo, Rhiannon macht hier mal richtig geile Moves. Also Rhiannon legt mal ihren Wookie direkt zack auf die Matte, quetscht den Hals ab und gut ist. Also
und wir wissen ja auch, dass Rhiannon aus dieser Region kommt, wo man schon, bevor man krabbeln kann, das Kämpfen lernt, weil da halt so viele Angriffe sind.
Ja.
Also ich glaube, Rhiannon, der möchte ich nicht auf der Matte gegenüberstehen.
Absolut.
Die und Imogen,
nein.
Da wäre ich direkt raus.
Böse Kombi. Ich würde die zwei gerne mal gegeneinander kämpfen.
Ja, da würde ich auch direkt, wie sie das am Ende immer machen, ich würde aufgeben. Ich würde austappen und würde sagen, nee, komm, nimm den Dolch. Ist okay.
Ja.
Ich bin raus hier. Aber jetzt kommt eine meiner absoluten Lieblingsszenen bisher, außer meiner Baumszene mit Zayden. Nämlich, Violet lässt hier mal schön ihr Temperament raus. Jack provoziert sie nämlich wieder, weil der ja weiß, ihr Gegner ist Oren. Und da Oren in seinem Freundeskreis drin ist, ist das halt noch ein Grund mehr für Jack, sie jetzt hier richtig, richtig zu provozieren und sie schon so runterzumachen. Und in dem Moment, wenn sie endlich ihre Dolche nimmt und die auf Jack wirft, das ist so ein aktiver Moment. Sie hat Zaydens Vorschlag hier über Danes gesetzt und nicht nur über Danes, noch wichtiger, über Miras.
Ja.
Sie hat sich also gegen den Ratschlag von 2 ihrer engsten Vertrauten entschieden und hat den von Zayden genommen. Und das finde ich halt krass, weil Zayden ist ja für sie nicht nur ein Fremder, sondern jemand, wo sie ja immer noch selbst denkt, der will sie killen. Ist ja immer noch so ein bisschen ihre Meinung. Und Dane ist ihr bester Freund, Mira ist ihre Schwester. Und sie in dem Moment kommt so ihr ganzes Feuer raus und man merkt da endgültig, okay, da ist ihr auch egal, was Dane oder Mira gesagt haben. Zaydens Ratschlag entspricht einfach ihrem inneren Naturell, wenn das rauskommt.
Ich glaube, sie merkt halt langsam, dass sie mit Miras und Danes Ratschlag nicht mehr weiterkommt.
Ich glaube, da spielen 3 Sachen mit rein. Erstens glaube ich, dass ihr diese Szene unterm Baum gezeigt hat, dass Zayden ein guter Anführer ist. Ich glaube, sie vertraut schon auf das, was er da im Reiterquadranten macht. Dann glaube ich, wie ich schon gesagt habe, dass die beiden sich charakterlich ähnlicher sind, als sie selbst hier noch wahrnehmen will. Und mein dritter Grund ist, ich glaube, dass sein Einfluss auf sie hier auch schon größer ist, als sie selbst glaubt oder als sie selbst wahrnimmt.
Ja, aber das ist ja eigentlich offensichtlich.
Aber ja, aber das sind die 3 Gründe, die ich hier sehe.
Ja.
Für sie. Und ich denke mir halt nur, dort, wo die Dolche landen, also seine Eier, die kriegen auch keine Ruhe, oder? Also.
Die Stelle kennt sie ja schon.
Ich wollte gerade sagen, ich habe eigentlich kein Mitleid für Jack, aber in dem Moment denke ich mir halt, oh mein Gott, die armen Eier.
Tatsächlich sind es beide Stellen, die sie ja schon in Anführungszeichen geübt hat.
Die, ja, die Ohren
sind die gleichen
Zayden.
Stellen, die sie bei Zayden auch benutzt hat. Und an seinen Kronjuwelen hat sie ihm ja am Viadukt schon einen Dolch hingehalten. Den dann dahin zu werfen, ist für sie, glaube ich, kein großer Unterschied.
Ja, ich finde es halt nur witzig. Sie hätte ja auch wie bei Zayden beide nach oben werfen können. Bei Zayden hat sie ja beide auf jeder Seite vom Kopf vorbeigeworfen. Und ich finde es halt so witzig, dass sie sich bei Jack dazu entscheidet, einen auf Kopfhöhe zu werfen und den anderen schon wieder gegen unten in die untere Eierregion.
Mhm.
Ist halt schon witzig.
Ja.
Sie entmannt ihn halt schon. Bei Zayden wollte sie nur zeigen, sie hat Krallen. Und bei Jack, den will sie richtig entmannen.
Ja.
Finde ich witzig. Und was ist hier bei Dane los? Die Oberklug kommt mal wieder an den Mann. Er, anstatt ihr zu gratulieren für diesen tollen Wurf, hat er die totale Panik, dass er sich damit jetzt erst recht zu einer Zielscheibe gemacht hat. Und ich frage mich halt, der lebt doch schon seit einem ganzen Jahr in diesem Reiterquadranten. Der weiß doch auch, dass die Stärke schätzen. Wieso denkt er denn, sie ist mehr eine Zielscheibe, wenn sie Stärke demonstriert, wie wenn sie wie so ein Opferhase...
Ich glaube, der kommt aus seinem Kopf nicht mehr raus. Der ist so in diesem Gedankengang drin, dass Violet sterben wird, dass sie sich nicht wehren kann, dass sie... Ja, also, dass er sie schützen muss, dass sie in den Schriftgelehrten... Das ist so, ich glaube, so ein Gedankengang. Vielleicht könnte das auch langsam so ein bisschen, ich sage jetzt mal, krankhaft sein. Da kommt der alleine so schnell nicht mehr raus. Also ich glaube, selbst wenn er wollte und sie könnte es ihm noch 100-mal zeigen, er ist da so fest drin gefahren, sage ich jetzt mal, da kommt der alleine nicht mehr raus. Aber was ich noch spannender finde, ich weiß nicht, ob du das überlesen hast, aber Jack sagt ja vorher, bevor sie ihm die Dolche um die Gegend, so an den Körper schleudert, dass... Er sagt, ja, Violet, du trägst deinen Namen nicht umsonst. Veilchen sind so zerbrechliche, zarte Dinger. Und das fand ich ganz witzig, dass Jack das mit Veilchen vergleicht, also mit was Zartem. Und Zayden den Namen aber eher mit Violence, also genaues Gegenteil. Das fand ich hier auch schon witzig, dass die so diese zwei Spitznamen in verschiedene Richtungen gehen.
Jack sieht ihren inneren Kern nicht. Und ich glaube, da kommt der Unterschied her. Jack sieht nur ihren körperlichen Schwachpunkt. Und Zayden schaut sie an und sieht das, was ihren Kern ausmacht.
Genau. Und deswegen bekommt sie von Zayden auch... Also eigentlich ist es eine große Anerkennung von Zayden. Es wird nur auf eine sehr zurückhaltende, fast nicht auffallende Art und Weise gezeigt.
Genau.
Trifft es eigentlich, glaube ich, ganz gut.
Trifft es ganz gut.
Er zieht nämlich so ein Müh,
die Mundwinkel nach hoch. Oben. Der ist doch stolz.
Ja, klar
ist der stolz. Und er ist nicht nur stolz, wenn ich dir sage, das macht den auch scharf.
Also der ist auch gehässig wie Zordane gegenüber, meiner Meinung nach.
Ja, der ist gehässig, aber allein mit dem, was später kommt, wir wissen beide, dass Zayden das schon anmacht, wenn sie da so in Angriffsmodus schaltet. Und ich glaube, dass er nicht nur stolz ist, dass sie die Dolche geworfen hat und seinen Rat entgegengenommen hat. Ich glaube auch, dass das den ein bisschen angemacht hat.
Bestimmt.
Und sie guckt ja auch nicht ohne Grund zu ihm. Sie will ja schon so ein bisschen seine Bestätigung. Und dann tritt sie auf die Matte zu Oren.
Ja, warte mal noch kurz, vorher wird so wunderschön noch gesagt, dass Rhiannons Gegner von der Matte weggetragen wird. Also,
achso, du möchtest noch einmal kurz
Rhiannon hat den so vermöbelt, dass der nicht mal mehr alleine von der Matte runtergehen konnte. Rhiannon ist super.
Rhiannon ist super, das stimmt.
Und ich finde, klar, das ist ein Buch über Zayden und Violet, aber ich finde die Nebencharaktere so cool.
Findest du klasse, ne? Ja.
Und ich muss sagen, mich interessieren die auch teilweise mehr als Violet und Zayden an gewissen Stellen. Und deswegen finde ich das immer ganz cool, wenn da so mit einem Nebensatz gezeigt wird, wie...
Was bei denen so abgeht.
Ja, wie toll die sind. Muss ich wirklich sagen.
Ja, das stimmt schon. Hier wird auch noch ein Nebensatz erwähnt, das, was du eben gesagt hast, dass die ja die ganze Zeit trainiert haben schon so ein bisschen für diese Challenges. Und sie hat ja auch beim Training Oren sich schon dreimal beobachtet. Finde ich eigentlich ganz cool, dass Violet sich hier nicht nur auf ihre Giftkenntnisse verlässt, sondern sie sich trotzdem die Mühe gemacht hat und hat beobachtet, wie er an Kampf rangeht. Und nicht nur das, als der Kampf zwischen den zwei losgeht, übernimmt sie auch zum ersten Mal Moves von Imogen.
Ja.
Sie benutzt ja das, was sie so in dem Kampf mit Imogen aufgeschnappt hat. Und das finde ich schon krass. Sie war ja da der untergebene, der ganz klar untergebene Gegner. Und sie hat trotzdem sich ja scheinbar so ein bisschen gemerkt, was Imogen da an ihr fabriziert hat und kann das anwenden.
Aber das ist ja auch das, was wir im nächsten Kapitel dann lernen, dass sie sowas schnell umsetzen kann und sich Sachen, die ihr helfen, die kann sie sich gut merken.
Sagen wir mal so. Übernimmt sie in alles Mögliche.
Ja.
Und dank ihrer Giftfähigkeiten, aber auch so ein bisschen trotzdem dank dem, was sie von seinem Kampfstil sich vorher angeschaut hatte, braucht sie ja doch. Sie geht ihm ja doch zwei, dreimal noch aus dem Weg in dem Kampf.
Ja, er ist aber auch nicht sehr variabel in seinem Kampfstil.
Nein, sie sagt ja auch, der kämpft wie so ein Bulle, der geht einfach drauf los und verlässt sich auf seine Kraft. Und ich glaube, dass das der große Unterschied ist zu Rhiannon oder auch Imogen oder sogar auch Dane und Zayden. Das sind alles wirklich Kämpfer, die ihre körperlichen Vorzüge zwar nutzen, die wissen, wie sie die einsetzen, aber die trotzdem mit Kopf und mit Technik auch kämpfen. Und ja, der hier hat einfach meiner Meinung nach keine Technik. Ist ja aber auch egal, wie, er verliert das Ding gnadenlos, weil er sich dann am Schluss endgültig übergibt. Was ich halt schon ein bisschen...
Er übergibt sich.
Ich finde das schon wirklich, ich bin da ein bisschen auf der Seite von ein paar anderen hier, die das sehr eklig finden. Ich bin ja jemand, wenn jemand in meiner Umgebung brechen muss, muss ich ja fast automatisch mitbrechen. Ich kann das Geräusch nicht ertragen, den Anblick, den Geruch. Klingt aber auch so, als würden hier ein paar mehr das nicht ertragen können.
Aber warum muss Dane jemanden suchen, der das wegmacht?
Vielleicht ist das die grandiose Aufgabe
des Staffelführers. Boah, aber ich kann Dane verstehen, dass dem auch ein bisschen schlecht wird.
Ja, ich finde nur, auch wenn ihm schlecht ist, finde ich es mega schade, dass Rhiannon direkt zu ihr geht, ihr gratuliert, total stolz auf sie ist, egal wie sie gewonnen hat. Sie sagt ja auch, mir ist es scheißegal, ob das jetzt mit Glück war oder wie auch sonst. Du hast überlebt, du hast gewonnen. Und Dane gratuliert ihr einfach null. Der kümmert sich da gerade nur um das Erbrochene.
Der ist selbst davor, sich übergeben zu müssen.
Aber trotzdem ist Rhiannon hier die deutlich bessere Freundin.
Ja, das ist aber
und
klar.
Und selbst wenn ich sage, ich müsste auch wahrscheinlich mitbrechen, der will sie ja gar nicht in ihrem Erfolg bestärken. Weil das ja gegen alles läuft, wie du gesagt hast, was er sich in seinem Kopf vorstellt. Und es ist auch nicht die freundschaftliche Art. Hättest du jetzt da so ein Sparring gewonnen, ich wäre so stolz auf dich. Ich hätte dir sowas von gratuliert.
Ja, klar.
Also, nicht schön hier.
Nee, aber das passt ja zu dem, was Dane immer so macht.
Ja, es passt einfach zu Arschloch Dane.
Ja. So, in den nächsten Wochen geht das eigentlich genauso weiter.
5 Siege in 5 Wochen, also mit Oren gezählt. Genau. Es kommen noch 4 dazu.
Die Pilze kommen noch, also als Einsatz, dann...
Ich habe es einmal hier aufgeführt. Soll ich mal kurz den Überblick machen? Ja. Also, Sieg 1, Oren aus dem 1. Geschwader mit den Fonili-Bären beim Frühstück.
Ja.
2. Challenge, das ist ein Mädchen aus dem 1. Geschwader.
Ja.
Die bekommt die Laurel-Pilze beim Mittagessen verabreicht.
Genau.
Die 3. Challenge ist ein großer Typ aus dem 3. Geschwader.
Mhm.
Der bekommt die Sina-Wurzel.
Genau.
Das ist das Einzige, wo wir nicht wissen, wo es drin war.
Mhm.
Challenge 4 ist nochmal ein Mädchen. Die bekommt die Tarsilla-Blätter im Tee verabreicht. Und Challenge Nummer 5 ist ein schwitziger Typ aus dem 3. Geschwader. Bei dem kriegen wir jetzt sogar noch weitere Infos. Der ist im Clownschwarm in der dritten Staffel.
Mhm.
Und der bekommt die Borke des Kaminbaums in seinem Wasserschlauch. Also scheinbar haben die da so auffüllbare Trinkflaschen.
Ja, die bekommt nicht nur er.
Die Wirkung ist zu ähnlich zu den Bären. Und weil sie da dann doch mal Angst hat, dass das auffällt, vergiftet sie einfach mal gerade diese ganze 3. Staffel, als hätten die sich gegenseitig mit einem Virus
diese Magenverstimmung
angesteckt.
Ja.
Und nach diesen 5 Siegen hat sie also jetzt insgesamt 9 Deutsche. Die 6. Gegnerin wäre jetzt die Rayma Corny aus dem...
Corey, Entschuldigung,
Konnte meine eigene Schrift nicht lesen. Aus dem 3. Geschwader.
Die taucht aber gar nicht auf.
Der hat sie schon das Gift verabreicht, und zwar auch im Frühstück.
Mhm.
Im guten Gebäck. Wie traurig ist das denn? Ich bin ja so ein richtiger Süßesser beim Frühstück.
Mhm.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ach, mein armes Gebäck. Naja, die hat auf jeden Fall die Walvin-Fruchtschale im Frühstück verabreicht bekommen. Dadurch sollte ihr Gleichgewicht vollkommen durcheinander gebracht werden.
Das kam zu früh.
Ich glaube nicht, dass es zu früh kam. Ich glaube, dass Zayden da seine Finger im Spiel hatte. Der ist da nicht ohne Grund auf die Matte getreten. Überleg mal kurz, was er im nächsten Kapitel zu ihr sagt. Er weiß ja, was sie macht. Er sagt ihr im nächsten Kapitel ganz klar auf den Kopf zu: Ich weiß, dass du deine Gegner alle vergiftet hast. Ich glaube, er hat das so gemacht. Ich denke, Violet war mit dem Timing gut dran. Aber Zayden wusste nicht nur, was sie da treibt, sondern Zayden wusste genau wie sie, wer ihr Gegner ist. Mhm. Zayden weiß alles. Der weiß auch die Gegner.
Das ist klar.
So. Und ich denke, Zayden hat nur auf Anzeichen gewartet. Und nachdem Rayma da das kleinste Anzeichen an dem Tag gezeigt hat, hat er 100% einen aus seinem Kreis mit der zu den Heilern geschickt. Weil Emeterio sagt ja, Rayma ist schon bei den Heilern, weil sie nicht gerade gehen konnte. Und ich würde alles darauf setzen, Tiffy, dass Zayden sie als Gegnerin im Auge hatte und der wollte hier die Möglichkeit haben, auf die Matte zu gehen. Der ja, hatte da seine Finger im Spiel.
Dass der da hin wollte, ja. Ich glaube aber eher, dass er darauf gewartet hat, dass quasi...
Ich glaube nicht,
dass es mal schief geht.
Ich glaube nicht, dass es schief gegangen wäre. Das glaube ich einfach nicht. Dafür war sie bisher zu gut. Der hat nur auf das kleinste Anzeichen gewartet, um die dann zu den Heilern zu schaffen, damit er auch ihr sagen kann, dass sie jetzt aufpassen muss.
Ich bin kein Fan davon, weil ihr das immer als unfehlbar einzuschätzen, auch bei so Sachen. Also man müsste ja davon ausgehen, dass sie das immer perfekt abschätzen kann, mit dem Gewicht, immer perfekt, mit dem Timing. Und das glaube ich einfach nicht. Also sie ist ja auch keine perfekte Person. Und deswegen.
Ich glaube nicht, dass das hier ein Zufall ist, dass die weil zu den Heilern musste. Und dass dann Zayden ihr auch danach sagt, du musst jetzt mal aufpassen, wenn ich gemerkt habe, was du machst, merkt es auch andere.
Das ist ja das, was ich mich die ganze Zeit frage, dass das nicht jeder schon nach dem dritten Mal gemerkt hat. Ich glaube, bei Emeterio ist es egal, der denkt sich, oh gut, wenn sie in den richtigen Kampf kommt, hat sie halt Pech gehabt, den kann sie vorher nicht vergiften. Aber gerade, weil das Sparring mit dem Satz beginnt, Timing ist das Kniffligste an meinem Plan, glaube ich, also ich vermute, dass Zayden darauf gewartet hat. Ich denke, okay, wenn das hier nicht passiert wäre, hätte Zayden sie auch so sich abends mal geschnappt tatsächlich. Oder er kann ja auch austauschen. Zayden hätte ja jederzeit auch sagen können, nee, statt du gehe ich auf die Matte.
Nee, kann er scheinbar ja.
Doch, macht doch Dane auch im zweiten Kapitel.
Im zweiten Buch, ja. Aber ich glaube nicht, dass das so leicht einfach geht, weil die Professoren...
Die Geschwaderführer dürfen
aber es wird ja nicht, diese Paarungen werden ja nicht von den Geschwaderführern festgelegt. Wie krass ist denn das, wenn die da einfach jederzeit dürften machen, wie sie wollten?
Das steht aber doch im zweiten Buch, bin ich mir recht sicher, dass das drin stand, dass die Geschwaderführer jederzeit sagen dürfen, du nicht, ich jetzt.
Ich glaube, also wenn die das jederzeit sagen dürften, würde es ja gar keinen Sinn machen, dass die Professoren vorher überhaupt die Gegner festlegen.
Doch, die Geschwaderführer dürfen ja nur sich einwechseln, aber nicht sagen, du gegen den, du gegen den. Das macht ja Dane auch. Dane sagt ja auch als Geschwaderführer im zweiten Teil, nein, ich trete an.
Aber ob sie das jederzeit machen dürften, weiß ich jetzt nicht.
Die machen das halt nicht. Warum auch? Warum soll ich einen Geschwaderführer die Hände dreckig machen?
Aber ich glaube, das ist wieder so ein Punkt, wo wir uns darauf einigen müssen, dass wir uns nicht einig sind.
Ja.
Ich sage, Zayden hat seine Finger im Spiel. Du sagst, sie hat jetzt hier mal einen Fehler gemacht. Egal wie, es führt zu einem der coolsten Kapitel. Ich liebe nämlich das, was jetzt kommt. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Noch mehr als auf die Szene am Baum.
Das ist jetzt nicht mein Lieblingskapitel. Das ist ganz cool gemacht mit den beiden. Man merkt da auch schon, was dann zwischen den beiden vorgeht.
Das war jetzt auch gar nicht mal so unlang. Wir sagen einmal Danke an alle, die mit dabei geblieben sind. Das war eigentlich noch nicht mal so langes Kapitel, aber wir haben so viel darüber zu sagen gehabt, dass wir es wirklich aufsplitten mussten auf 2 Wochen. Nächste Woche kommt dann endlich Kapitel 9. So lange dürft ihr natürlich weiterhin gerne fleißig verfolgen, was wir auf Instagram und TikTok posten. Wir haben jetzt so eine kleine Einteilung unserer Woche gemacht. Freitags kommt natürlich wie immer die Ankündigung der neuen Folge. Und ansonsten versuchen wir jetzt 2-mal die Woche, euch auch kleinere Ausschnitte aus unseren Folgen zu geben. Immer einmal aus der aktuellen Folge, ein Ausschnitt aus einer vergangenen Folge und alles, was noch dazwischen kommt, seht ihr dann so ein bisschen überraschend. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns ins Wochenende und sehen uns oder nein, hören uns bei der nächsten
Drachenstunde.
Tschüss!
Tschüss!
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.